Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands,
to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der FEG Dortmund, den wir feiern wollen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch in der Gemeinde und alle, die uns von zu Hause aus zuschauen, mit zwei Versen aus dem Johannesevangelium. Er, das Wort, wurde Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine frohe Epiphaniaszeit. Ja, das können die zu Hause jetzt nicht sehen. Ich sehe einige fragende Gesichter, ein paar wenige lächeln wissend. Ja, das Kirchenjahr hat mehr Feste zu feiern als Weihnachten, Ostern und vielleicht noch Pfingsten, nämlich auch die Epiphaniaszeit. Wir feiern in der Epiphaniaszeit, dass sich Jesus als Gott in Menschgestalt offenbart hat. Also was ihr vielleicht noch an Weihnachten verordnet, dass sich Gott als Mensch zeigt, das ist eigentlich gar nicht an Weihnachten passiert. Denn Arne hat das in der letzten Predigt gesagt, ein Kind in der Krippe ist noch kein Beweis für Gottes Menschwerdung. Vielmehr später in dem, was Jesus getan hat, hat er sich gezeigt, dass er Gott selbst ist. Und mit dieser Predigt heute beginnt die Predigtreihe von Arne. Er hat sich gesagt, bevor er aus seinem Amt scheidet, möchte er sich ein Thema aussuchen und in seinen Predigten soll es nur noch um Jesus gehen. Also deswegen, wenn ihr zukünftig seht, Arne hat einen Gottesdienst, Arne predigt, dann wisst ihr, Arne, nicht gleich Jesus, aber Arne, es geht um Jesus. Ja, und dass das gar nicht so eindeutig war oder gar nicht für jeden so direkt ersichtlich, dass Jesus der Messias ist, das ging auch manchen Zeitgenossen damals bestimmt so. Und davon handelt auch das nächste Lied.
Man sagt, er war ein Gammler, er zog durch das ganze Land. Raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil. Wer ihn hörte, schwieg betroffen und ein Sturm wird plötzlich still. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen. Doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu stehen. Man sagt, er war ein Zauberer, an Wundern fehlt es nicht. Er ging zu Fuß auf einem See und gab dem Blinden Augenlicht. Machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot. Und er sprach von einer Neugeburt, weckte Menschen auf vom Tod. Man sagt, er war Politiker, der rief, ich mach euch frei. Und die Masse wollte gern, dass er der neue König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss und so kreuzigten sie ihn. Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein, offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So hab ich in ihn erfahren, ich begann ihn so zu sehen, und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen.
Mit die ersten Menschen, die Jesus als Messias erkannten, das waren die Jünger. Deswegen hören wir auf die Berufung der ersten Jünger in Johannes 1, in den Versen 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Der eine von den beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus folgten, waren Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, der Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Er traf Philippus und forderte ihn auf: Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sagte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus sagte, glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Und er fuhr fort, Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Amen. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Lieber Vater, hab Dank für den heutigen Sonntag, dass wir zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass du selbst als Mensch auf die Erde gekommen bist und du uns das nicht verschweigst. Nein, du hast dich uns gezeigt und willst dich auch heute noch finden lassen, wie es in der Jahreslosung heißt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So bitte ich dich für den heutigen Gottesdienst, dass es ein Gottesdienst ist, in dem wir dich finden und erleben können. Statte Arne als Verkündiger deiner Botschaft aus und schenke uns offene Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Wir hören jetzt noch auf ein Lied vor der Predigt und dann sind wir gespannt, was Arne uns zu sagen hat.
Er ist das Ebenbild, der erstgeborene Sohn. Durch ihn entstand die Welt und auf ihn zieht sie hin. Das ewige Wort wird Fleisch, er kommt in unsere Zeit. Im Elend dieser Welt wohnt Gottes Herrlichkeit. Menschensohn, einer für alle. Durch ihn sind wir versöhnt, Menschensohn, alle für einen, nur in ihm sind wir vereint mit Gott. Seht das ist der Mensch, er trägt die Dornenkrone, der König, der uns dient, tauscht für uns Kreuz und Thron. Er ging bis in den Tod, die Gottverlassenheit verwandelt unseren Schmerz in seine Herrlichkeit. Menschensohn, durchbricht nun Raum und Zeit. Christus ist das Haupt und wir sind nun sein Leib. Sein Leben tragen wir in uns und in die Welt. Menschensohn, einer für alle, nur durch ihn sind wir versöhnt. Menschensohn,
Epiphanias, das Fest der Erscheinung Jesu, gefeiert am 6. Januar, in katholischer Tradition euch allen vertraut, vermutlich allen vertraut, durch die Sternsinger, die von Tür zu Tür gehen und Geld einsammeln für bedürftige Kinder in aller Welt. Der Epiphanias-Tag, also ein nicht ganz unbedeutender in der Christenheit, und zunächst einmal verbunden mit den Sterndeutern, die aus dem Morgenland kamen, um das neugeborene Kind, den Sohn Gottes, anzubeten, dem Kind zu huldigen, so heißt es in den Evangelien. Und dann das zweite wichtige Datum für diesen Tag, die Taufe Jesu im Jordan. Und diesen Bericht nach Markus lese ich uns vor. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm: Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Das also sind die zwei entscheidenden Daten des Epiphaniefestes, heute der erste Sonntag nach Epiphanias. Und es gibt weitere solche Hinweise auf die Sohnschaft Gottes im Neuen Testament, immer verbunden mit diesem Gedanken der Erscheinung Gottes in Jesus. Die Verklärung auf dem Berg ist eine solche Geschichte, die davon handelt, überliefert bei Matthäus, Markus und Lukas. Jesus, der mit seinen drei liebsten, engsten Jüngern auf den Berg geht und dort in ein Licht, in ein gleißend helles Licht getaucht ist. Und auch dort kommt die Stimme vom Himmel, die sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann die Überlieferung des Johannes, des Evangelisten Johannes, bei dem Weinwunder zu Kana. Auch dort finden wir diesen Gedanken. Es war das erste Wunder, das er tat, und darin erschien er in seiner Herrlichkeit. Aber ab wann im Leben Jesu war das eigentlich klar, dass Gott selbst in ihm erschienen war? Wir lesen doch wiederholt in den Evangelien, dass die Meinungen über Jesus weit auseinandergingen. Wir haben das eben in dem Lied gehört, die einen sagen, er war ein Gammler, die anderen Revoluzer, die nächsten ein interessanter Mann, hielt großartige Reden. Und auch in der Lesung, die wir eben hörten, kamen schon drei verschiedene Bezeichnungen vor. Einmal heißt es da, ja, das ist der Sohn des Josefs, und dann heißt es, er ist der Messias, und dann heißt es, er ist Gottes Sohn. Also ab wann war denn das eigentlich klar, dass Gott selbst in ihm, in Jesus erschienen war? Ist das nicht Josefs Sohn, fragten die Leute, weil er ihn als solchen aus dem Ort Nazareth bekannt war. Und Saulus, der später dann Paulus heißt, verfolgte Jesu Anhänger als Gotteslästerer. Und von den Emmaus-Jüngern erfahren wir, dass sie sich zunächst über Jesus nach seinem Tod vollkommen im Unklaren waren. Überschauen wir diese und andere Berichte des Neuen Testamentes, wird deutlich, dass Jesus mit einem entscheidenden Datum als der Sohn Gottes erkannt wurde, nämlich mit seiner Auferweckung von den Toten. Als Jesus von den Toten auferstanden war, da war entschieden, da war klar, er ist wahrhaft Gottes Sohn. Denn Gott hat ihn durch die Auferstehung vom Tod bestätigt. Erst nachdem sich Jesus den Emmaus-Jüngern als der von den Toten Auferstandene offenbart hatte, erst da liefen sie zu den anderen Jüngern und sagten: Wir haben den Sohn Gottes, wir haben den Messias gesehen und er lebt. Und auch da noch lesen wir, dass die anderen sagen: Naja, das ist ja mal eine wilde Story, die er uns da erzählt. Wir lesen von dem Thomas. Der musste erst seine Finger in die Wundmale Jesu legen, bevor er die Gottessohnschaft Jesu glaubte. Und erst nachdem sich Jesus dem Paulus vor Damaskus als Auferstandener offenbarte, vermochte er, Paulus, Jesu Leben zurückschauend in einem neuen Licht zu sehen. Und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, genauso wie den Emmaus-Jüngern, tatsächlich jetzt verstehen wir die Schriften des Alten Testaments. Jetzt begreifen wir erst, wer dieser Jesus war, der 3 Jahre mit uns ging. Oder wir mit ihm. Die Linie zur vollen Erkenntnis Jesu ist also in der Geschichte rückläufig. Die Offenbarung Jesu als Gottes Sohn verlief für die ersten Christen von der Auferstehung Jesu, vom Auferstehungsglauben rückwärts schauend über das Kreuz, über den Lebensweg Jesu hin zu seiner Taufe, hin zu seiner Geburt. Deshalb, und weil der Sohn Gottes Titel zwischen 100 vor und 100 nach Christus in jüdischen Schriften, in nichtchristlichen Schriften, die vom Messias handeln, weil da in diesen Schriften der Sohn Gottes Titel fehlt, besteht bis heute theologischer Dissens darüber, ob sich Jesus selbst überhaupt als Sohn Gottes verstanden hat. Und tatsächlich, in den Evangelien selbst findet sich im Munde Jesu dafür gar kein direkter Anhaltspunkt. Weil sich Jesus nämlich nicht als Gottes Sohn, nicht als Messias, nicht als Davids Sohn und nicht als Gottesknecht tituliert hat. Jesus nahm also für sich selber alle die bekannten Titel gar nicht in Anspruch. Zwar legten ihm andere, das wird in den Evangelien, wir haben es eben gehört, legten ihm Jesus andere diese Titel bei. Und die Rahmenhandlungen der Wunderberichte legen auch davon Zeugnis ab, seine Heilstaten als Zeichen seiner Sohnschaft. Vor allem aber Jesu Anspruch, Sünden zu vergeben und die Tora auszulegen, weisen in diese Richtung. Doch die Frage ist begründet, weshalb sprach Jesus nach dem Zeugnis der Evangelisten von sich selbst immer in der dritten Person? Warum sprach Jesus von sich selbst immer in der dritten Person, nämlich als der Menschensohn? Oder einfach dem Sohn, dem Sohn des Vaters, nie aber als dem Christus oder dem Gottessohn? Vielleicht mied Jesus diese Titel, weil die Römer den Titel des Königs und Gottessohnes für ihren Kaiser schon reklamiert hatten. Ich hatte am vorigen letzten Mal, 26. Dezember, darüber gepredigt. Und vielleicht hätte Jesus gesagt, ich bin der König der Juden, ihn sofort eliminiert. Nicht erst 3 Jahre später. Vielleicht deswegen mied Jesus diesen Titel. Wahrscheinlich, weil dieser Titel unter seinen Landsleuten zu viele festgelegte Erwartungen mit sich trugen. Denen wollte Jesus aber nicht entsprechen. Keiner der geläufigen Begriffe, denn keiner der üblichen Vorstellungen, keiner der gängigen Titel war offensichtlich geeignet, um seinen Anspruch Ausdruck zu verleihen. Auch keins der traditionellen Ämter, um seine Person und Sendung zu umschreiben, um das Geheimnis seines Wesens zu erschließen. Vor allem aber unterschied Jesus den Titel Sohn Gottes vom Sohnbegriff. Jesus spricht von sich als dem Sohn, aber er sagt nicht von sich, ich bin der Sohn Gottes. Und das tut er ganz bewusst. Denn damit drückt Jesus seine Unterordnung und seinen Gehorsam gegenüber dem Auftrag seines Vaters im Himmel aus. Also Jesus sagt, ich bin der Sohn. Ich bin der Mensch für Gott. der Gott menschlicher Zuschreibungen und Erwartungen wollte Jesus nicht sein. Indem Jesus alle geläufigen Etiketten vermied, hielt er also das Herz der Menschen, die ihm begegneten, für seine Botschaft, für sich selbst offen. Er wollte in die Herzen seiner Mitmenschen, seiner Zuhörer einziehen und er wollte nicht in das Bild einziehen, das sie sich von ihm machten und das sie sich vorlaufend über ihn gemacht hatten und das sie mit allen möglichen Titulationen beschrieben. Er wollte in die Herzen seiner Zuhörer einziehen und nicht in das Bild, das sie sich von ihm gemacht hatten. Die Jünger fanden nämlich nicht, anders als wir heute oft über den Glauben sprechen und von ihm werben, die Jünger fanden Jesus nämlich nicht als Bestätigung oder Bereicherung ihres Lebens. So gehen wir heute häufig an die Sache ran und sagen, Mensch, Jesus, tolle Bestätigung und dein Leben wird klasse und bereichernd. Nein, die Begegnung mit Jesus bedeutete für die ersten Jünger den Bruch mit ihrem alten Leben. Die Begegnung mit Jesus bedeutet einen Bruch. Er geht eben nicht in die Erwartungen der Menschen rein, sondern er ruft aus den Erwartungen heraus. Jesu Ruf in seine Nachfolge löste die Menschen aus ihren Familien heraus. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Komm, folg mir nach. Jesus nahm die Menschen aus ihren Familien heraus und sagte so, jetzt folgt ihr mir nach. Er entfernte sie von ihrem gewohnten Broterwerb. Lass die Netze da liegen, jetzt folgt mir. Er entfremdete sie ihrer religiösen Gemeinschaft, denn sie waren Jesus-Nachfolger und damit nicht mehr so Juden wie die anderen um sie herum. Jesus kostete oder die Nachfolge Jesu kostete die ersten Jünger ihr Vermögen. Und die Nachfolge Jesu ließ sie schließlich zu Verfolgten werden. Und mit all diesen Folgewirkungen der Nachfolge Jesu konfrontieren wir uns, ich glaube, das müssen wir uns zugestehen, heute gar nicht mehr oder kaum noch. Auch wir neigen dazu, ein Bild der Erwartungen herzustellen, zu sagen, das ist Jesus. Aber er zieht nicht ein in die Bilder, die wir uns von ihm machen, sondern er will in unser Herz einziehen. Also Jesus anzuhängen, brachte für die ersten Jünger all das mit sich, was man sich von dem Messias eher nicht erhoffte. Und darum ist für mich in der Befassung mit dem Bilde Jesu und seinem Leben eine Frage sehr entscheidend, nämlich welche Erwartungen trage ich denn an diesen Jesus heran? Und die Frage möchte ich auch euch stellen. Welche Erwartungen trägst du an Jesus heran? Wie Jesus der Mensch für Gott war, so wollte er dich, so wollte er uns zu Anhängern machen, zu Menschen Gottes machen, also zu Menschen, die Gott gehören. Und das will Jesus noch immer. Er will in dein Herz einziehen und nicht in das Bild, das du dir von ihm geformt hast. Er will in dein Herz einziehen und das heißt, er will dir persönlich begegnen. Und das trifft zusammen mit der alttestamentlichen Verheißung Gottes über seinem Volk. Da sagt Gott, ich bin heilig und ihr sollt mein Eigentum sein. Dies Ziel allerdings gerät sehr leicht in weite Ferne. Denn suchen wir nicht, wie die Leute damals, bei Jesus wie bei Gott, zuallererst seine Güter und seine Gaben, seine Wunder, schlicht das, was satt macht. Und davon hörten wir in der letzten Predigt, die Lasse Eggers hier gehalten hat. Und weil die Leute so zu Jesus stammten, trafen sie seine warnenden Worte. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Ein beachtliches Wort, denn zwei Worte hierin sind entscheidend. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Ich es bin. Nicht Mose und kein Prophet hatte derartiges von sich zu behaupten gewagt. Die Propheten und Mose, sie dienten Gott, sie verkündeten seine Weisung, sie legten das Gesetz aus und sie lehrten in seinem Namen. So spricht der Herr, das war ihre Rede, ihre Verkündigung. Doch niemals wäre einer dieser alttestamentlichen Propheten oder dem Mose in den Sinn gekommen zu sagen, ich sage euch. Nein, sie sagen, so spricht der Herr. Niemals also wären ihnen die Worte Jesu über die Lippen gekommen, wenn er Jesus die Tora zitiert. Dann sagt er nämlich, die Alten haben zu euch gesagt, ich aber sage euch. Oder Mose hat euch geboten, von Anfang an ist das so aber nicht gewesen. Jesus predigt und spricht ganz anders als alle Propheten vor ihm. Und er wagt den Gottestitel, ich bin es, in den eigenen Mund zu nehmen. Und so ist Jesus vollkommen unvergleichbar mit allen, die vor ihm waren. Und noch etwas, Jesus war an kultischer Reinheit und an ritueller Korrektheit nicht interessiert. Ebenso wenig wie mit dem ganzen Wenn und Aber der Gesetzeslehrer. Die Worte der Selbstoffenbarung Gottes an Abraham, wo Gott dem Abraham sagt, ich bin der ich bin, 2. Mose 3, die nimmt Jesus auf und erklärt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und vielleicht ahnen wir jetzt etwas von dem, dass das Worte sind, die sind alles andere als bequem, die sind revolutionär. Für jeden Juden ungeheuerlich. Da stellt sich einer hin und sagt, ich bin. Und ich gebrauche genau die gleichen Worte, die der Allmächtige gebraucht hat in seiner Selbstoffenbarung. Diese Worte gebrauche ich für mich. Und in dieser Vollmacht setzt Jesus die Reinheitsvorschriften, die im Alten Testament überliefert sind, außer Kraft. Und das tut er mit einer ganz einfachen Begründung, nämlich, dass nicht, was in den Menschen hineingeht, ihn verunreinigt, sondern was aus seinem Mund und Herzen herauskommt. Matthäus 15, 11. Das ist fast wie Zewa, Wisch und weg. Und dann heißt es auch im Evangelium, damit setzte er alle Reinheitsvorschriften außer Kraft. Sogar über das strenge Sabbatgebot setzte er sich mit den Worten hinweg, dass der Sabbat für den Menschen sei und nicht der Mensch für den Sabbat. Und ja, er, Jesus in Person, sei Herr auch über den Sabbat. Markus 2, 27. Wenn wir so die Evangelien lesen, finde ich persönlich, kommt einem ein Zittern an, weil uns unmittelbar begreifbar wird, wer dieser Jesus ist und dass er tatsächlich ständig sich in Lebensgefahr bewegte. Jesus sagte, ich bin das Ein und Alles. Ich, Jesus, bin es, der eine Notwendige, Johannes 8, 24. Und viele wandten sich deshalb von ihm ab und auch seine Jünger, seine Familie und Johannes der Täufer zweifelten an ihm. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann doch, statt eines, ich bin der Sohn Gottes, liebe Leute, nun glaubt es doch endlich, verweist Jesus dem Johannes gegenüber, dem Täufer gegenüber auf sein Tun. Und er verweist ihn auf seine Verkündigung Und daran will er gemessen werden, an seinen Taten und an seinen Worten. Denn, sagt er, wer mich sieht, wer mich hört, der sieht und der hört den Vater. Johannes 12, 45. Jesus sagt, ich bin der Mensch für Gott. Und Jesus ging es dabei nicht in keiner Weise um sich selbst, um seine Größe, um eigene Herrlichkeit. Er ist der Mensch, der Menschensohn für Gott. Für Gott setzte Jesus sein Leben ein. Er ist kein Jesus, kein Sohn neben Gott. Es liegt nahe, Jesus so zu denken, als der, der neben Gott seine eigene Größe, Macht und Ehre demonstriert und behauptet. Aber so war Jesus eben nicht Gottes Sohn unter den Menschen. Ich bin der Sohn, sagt er. Ich bin der Sohn des Vaters. Und ich setze alles daran, um diesem Vater zu dienen, um das zu tun, wozu er mich gesandt hat. In Jesus erschien der Mensch für Gott, der der Christus ist. Radikal, bis in die Wurzeln hinein, durch sein ganzes Wesen, durch sein ganzes Leben hindurch. Der Geliebte Gottes lebt in der Liebe seines Vaters und diese Liebe will nichts für sich selbst nehmen, sondern alles für den Vater geben. Darin ist er der Sohn. Und so bezeugt es Johannes, wir hörten es, wir sahen seine Macht und Herrlichkeit, die göttliche Herrlichkeit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Was heißt das, liebe Gemeinde? Das heißt, dass wir uns Jesus anschauen müssen, dass wir begreifen müssen, wer er war, was er wollte, was er gesagt hat, was sein tiefstes Anliegen war, damit wir verstehen, nicht unseren eigenen Bildern folgen, sondern seinem Ruf begreifen, dass wir die Güte und Treue Gottes in ihm, dem Jesus von Nazareth, begreifen und erfassen. Das ist das Besondere, das ist das Ureigenste des christlichen Glaubens, das ist die Erscheinung, Epiphanie, die Erscheinung des Herrn. Jesus ist nicht nur ein hervorragender Mensch und wir sollten ihn nicht nur als hervorragenden Menschen betrachten, sondern er ist der Christus. Er ist entscheidend, er ist maßgebend für deine Beziehung zu Gott und ausschlaggebend für die Beziehung, deine Beziehung zum Mitmenschen, zur Gesellschaft. Und er ist entscheidend für deine und meine Beziehung gegenüber allen anderen, die sich als Herrn aufspielen. Zu Beginn des neuen Jahres fragen wir uns, was kommt denn jetzt noch alles auf uns zu? Was wird denn sein in diesem Jahr? Und vielleicht fragt ihr euch auch mit mir, wo wird denn unsere Gemeinde in 10 Jahren stehen? Wie geht das weiter mit uns? Kommen wir wieder alle zusammen? Werden wir eine Einheit bilden? Um wen scharen wir uns denn? Ich denke, nur dadurch ist und bleibt unser Glaube und nur dadurch bleibt unsere Gemeinde relevant, dass wir die Erinnerung an Jesus als den letztendlich geltenden Maßstab unter uns lebendig halten. Jesus fordert tatsächlich eine letzte Entscheidung. Nicht ein Ja oder Nein zu einem bestimmten Titel, nicht ein Ja oder Nein zu bestimmten Dogmen, die wir gelernt haben, nicht ein Ja oder Nein zu bestimmten Riten, die wir feiern. Er fordert auch keine Unterordnung unter die Würdenträger, welcher Art auch immer. Seine Botschaft und der Wunsch, ihm zuzugehören, wirft eine Frage auf, nämlich die Frage, woraufhin und wonach wollen wir unser Leben ausrichten? Woraufhin und wonach will ich mein Leben ausrichten? Woraufhin und wonach richtest du dein Leben aus? Also, welche Erwartungen tragen wir an Jesus heran? Und welche davon bedürfen der Korrektur, wenn wir uns Jesus im kommenden halben Jahr noch genauer anschauen werden? Die Antwort darauf, die kenne ich nicht. Ich glaube, die Antwort darauf muss jeder von uns ganz persönlich finden. Aber ich glaube, dass es entscheidend ist, an Jesus Maß zu nehmen für unser Sein, Leben und Glauben und für unsere Gemeinde, damit es wir und Gemeinde bleiben wird. Amen.
Ich habe mich gestern Abend mit drei lieben Menschen aus der Gemeinde getroffen, wo wir ein ganz ähnliches Thema hatten. Jesus als Person und wer ist er und mit welche Eigenschaften verbinden wir mit ihm? Das fiel bei uns mitunter sehr unterschiedlich aus, weil jede andere Erfahrung und, wie du gesagt hast, andere Erwartungen an ihn heranbringt. Ich finde es richtig cool, dass wir heute einen Tag haben, wo wir in den Fokus nehmen, was feststeht und was wir alle annehmen können, nämlich, dass er Gottes Sohn ist und er Mensch geworden ist. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir diesen ja, Mensch gewordenen Gottes Sohn anbeten wollen, wo wir uns in seine Gegenwart stellen wollen und an ihn rantreten wollen. Ich lade euch dazu ein.
Du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem höchsten Herrn. Die Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Den Himmel wolltest du nur mit uns, so brachtest du Jesus ihn her. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Nichts trennt uns jemals von dir. Oh, wie herrlich der Name ist. Oh, wie herrlich der Name ist. Der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name lobend, weil du nun auferstanden
wundervoll der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der unbesiegbar ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie kraftvoll der Name ist.
Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen, mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Wunderbar bist du. Du bist ein wunderbarer Jesus. Du bist der Fels, auf den ich baue. Du bist ein wunderbarer König, dem ich mein Leben anvertraue. Wir zwei gehören zusammen, mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum weiß die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu. Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, wunderbar bist du. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser.
Thank you. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Amen.
Jesus will in unser Herz einziehen, so hat es Anne gerade in der Predigt gesagt. Und Jesus möchte in jedes Herz einziehen. Und weil es immer noch viele Menschen auf der Welt gibt, die Gottes gute Botschaft noch nicht erreicht hat, haben wir als Gemeinde Missionare entsandt. Und da haben uns in der letzten Woche zwei Nachrichten erreicht, die Kirsten mit uns teilt.
Ja, wir haben als Gemeinde drei Missionare, die wir unterstützen. Und zwei von denen haben diese Woche Anliegen an uns herangetragen. Einmal die Malesas auf den Philippinen. Manche von euch wissen, dass die Philippinen einen sehr starken Lockdown in der Corona-Zeit hatten. Die sind seit März 20 bis heute noch nicht wieder in der Schule gewesen. Alle Schulen sind dort geschlossen. Und das Letzte, was die Malessas uns erzählt hatten, war, dass Ende des Jahres sie große Hoffnung hatten, weil sie als internationale Schule für die Missionarskinder die Genehmigung bekommen haben, von der Regierung als Pilotprojekt ihre Schule wieder zu öffnen. Und jetzt schreibt Anke uns: Ihr Lieben, könnt ihr bitte für Faith Academy, so heißt die Schule, beten und alle, die dazugehören, beten. Wegen Omikron kann die Schule nicht in Präsenzunterricht gehen. Wir hatten die Zusage der Regierung am 17.12. bekommen, nach viel Arbeit, Vorbereitung und viel Gebet. Jetzt ist die ganze Region wieder in einem strikteren Lockdown, das heißt keine Schule in Präsenz. Das ist eine herbe Enttäuschung. Lehrer und Mitarbeiter hatten sich vorbereitet. Eltern von jungen Schülern brauchen eigentlich eine Pause vom ständigen Betreuen. Akademisch schwache Schüler werden immer schwächer. Allen geht die Puste aus, weil wir seit 22 Monaten online sind. Und die Schüler der Klasse 12, das ist unter anderem Heidi, die Tochter von Malessas, sind total enttäuscht, weil sie sich noch immer nicht sehen können und Ende Mai in alle Himmelsrichtungen verstreut werden. Das besondere Leben eines Third Culture Kid ist für viele recht bitter geworden. Bitte betet für Heidi und all die anderen Schüler und auch die Mitarbeiter, dass Gott sie schützt und sie nicht aufgeben, dass sie geistlich wachsen und einander helfen, wo manche echt leiden. Ja, soweit das Anliegen von den Malessas aus den Philippinen. Dann hat uns am Freitagabend, waren wir ja im Gebet zusammen. Bei dem Gebet ist oft auch die Esther aus Ecuador dabei. Die kann sich von der Zeitverschiebung her prima dazuschalten und sie betet oft mit uns gemeinsam. Und sie hat uns ein weiteres Gebetsanliegen erzählt. Und ich habe sie gefragt, ob wir im Gottesdienst, ob ich das weitergeben darf und wir dafür beten dürfen. Und dann hat sie mir folgenden Text dazu geschrieben. Also Esther schreibt: Meine Missionarskollegin Mary war mit ihrem Mann Gary Gardin zur Hochzeit ihres Sohnes in die USA geflogen, wo sie trotz Impfung schwer an Covid erkrankte und am 28. Dezember verstarb. Ja, sie hatte Vorerkrankungen, die sie aber nie daran hinderten, ihren vielfältigen Aufgaben nachzugehen. Ich stehe noch unter Schock, denn in diesen Tagen wollte sie nach Ecuador zurückgekehrt sein, um als Mentorin in der neuen Trainingseinheit für einheimische Missionare mitzuarbeiten. Mary war einige Jahre älter als ich, aber wir standen uns nah, teilten miteinander ein Büro und beteten regelmäßig für die Anliegen unserer Absolventen, die bereits in verschiedenen Teilen der Welt im Missionseinsatz stehen. Ich schätze ihre herzliche, ehrliche Art, ihre Gastfreundschaft und ihre Liebe zu Jesus und seinen Menschen. Bitte betet für unser Team, denn in dieser Woche beginnt die neue Missionstrainingseinheit von 3 Monaten und wir haben noch keinen Ersatz für Mary gefunden. Und betet für ihre Familie und ihren Mann. Er ist der Feldleiter für Ecuador. Ja, und wir sollten auf jeden Fall auch für Esther beten. Sie war wirklich sehr bewegt und muss es jetzt persönlich auch die Trauer verarbeiten.
Ja, und das wollen wir tun, dass wir als Gemeinde unsere Missionare unterstützen. Wir wollen eine kurze Zeit des Gebetes haben, in dem ihr mit eurem Sitznachbarn, mit eurer Sitznachbarin zusammen betet, dass hier ein Gebetsgemurmel entsteht. Wer das nicht möchte, der darf auch einfach für sich alleine beten. Thank you. Lieber Vater, so bitte ich dich für alle, die unter dieser Corona-Pandemie leiden, dass du ihnen Mut, Hoffnung und Zuversicht schenkst und dass dieser Pandemie bald auch ein wirksames Ende gesetzt werden kann. Amen. Gebet wirkt, Gott hört unser Gebet und es ist besonders schön, wenn wir zusammenkommen als Christen, auch als Christen in dieser Stadt aus verschiedenen Gemeinden, um gemeinsam zu beten. Wir können das tun bei der Allianz Gebetswoche, in der an jedem Wochentag eine andere Gemeinde zu Gast ist, ein anderer Pastor oder eine Pastorin einen Input gestaltet. Ihr findet hinten Flyer für die Allianz Gebetswoche. Wenn ihr jetzt sagt, jeder Abend ist mir ein bisschen viel, ich möchte vielleicht einen Abend kommen, ich weiß aber nicht welchen, dann kann ich dem Freitag besonders empfehlen, weil sich dort auch der Gebetstreff unserer Gemeinde dann gemeinsam dort trifft. Also ihr seid dort nicht alleine, ihr werdet dort auch bekannte Gesichter sehen. Das wird auch nochmal in den Mittwochsnachrichten stehen. Apropos Mittwochsnachrichten, ab Dienstag sind Lasse und Judith, unser Pastorenehepaar, wieder aus dem Urlaub zurück und werden auch ein neues Video aufnehmen, zusammen mit Arne. Das ist unsere Pastoralrunde, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Dort werden wichtige Informationen geteilt, beziehungsweise auch unsere Gemeindestrukturen erklärt. Ja, und manchmal ist es auch lustig. Also es lohnt sich, reinzugucken. Ich freue mich immer, wenn bei unserer Gemeinde sich junge Menschen engagieren und uns im Gottesdienst unterstützen. Und da möchte ich einmal besonders Johannes hervorheben, der heute zum ersten Mal alleine die Tontechnik betreut. Das ist richtig super. Und auch Jan wird gleich die Kollekte einsammeln, vorne an der Glastür, wenn ihr rausgeht. Und ich finde, wir können es Ihnen danken, indem wir diesen Kollektenbeutel kräftig füllen. Ja, und wer über das Finanzielle hinaus auch noch einen kleinen Beitrag heute leisten möchte, dann freut sich Kelvin über Unterstützung am Aquarium. Da müssen noch die Bühnenelemente von Weihnachten eine Etage höher getragen werden. Dann wollen wir den Gottesdienst jetzt abschließen noch mit dem Segen, den uns Arne zuspricht.
Wir hören auf den Segen aus dem Epheserbrief. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Die Gnade Gottes sei mit euch allen, die den Herrn Jesus Christus lieben. Und er schenkt euch unvergängliches Leben. Amen.
Euch allen noch einen gesegneten ersten Sonntag nach Epiphanias.